Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, freut mich. Nach der letzten Woche, wo wir für eine kleine Überraschung gesorgt haben, bei dem einen oder anderen vielleicht. Wir haben ja Toni Tomic zu Gast gehabt, unseren ersten richtigen Gast, wenn man so will. Und war auch, glaube ich, sehr cool. Wir hatten das schon ein bisschen länger vorher mal geplant gehabt, dass wir jemanden unbedingt mal einladen wollen zu uns. Und dann haben wir das einfach mal spontan gemacht. Und ich glaube, es kam für viele schon so als Überraschung, die uns bei Instagram folgen, Radio England FM dort. Die haben das vielleicht schon geahnt, weil wir sowas kurz davor mal angesprochen hatten dort. Aber ich fand es, glaube ich, sehr cool und hat uns, glaube ich, alle sehr gefreut, den ersten Gast zu haben.
Total. Also auch aus unserer Perspektive, nicht nur als Zuschauer die Meinung zu hören, sondern von jemandem, der seit 2 Jahrzehnten im Business ist, kommentiert, die Liga top kennt und ja, hier seine Meinung zu hören, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, wollen uns aber an der Stelle auch für das ganze Organisatorische entschuldigen, was dann insbesondere bei der Tonqualität rausgekommen ist. Ist noch Luft nach oben, wir mussten da sehr viel improvisieren, haben da ein bisschen Lehrgeld gezahlt, weil es eben auch das erste Mal ist, dass wir sowas organisiert haben. Ziehen wir auf jeden Fall unsere Lehren raus und versprochen, das nächste Interview ist dann mindestens auf der Tonqualität, wie ihr es auch sonst kennt von uns.
Ja, heute sind wir nämlich wieder vollkommen kristallklar zu verstehen. Aber ja, das war einfach ein bisschen improvisiert, wie du so schön gesagt hast. Und es stimmt vollkommen, wir haben Pläne mit dem Podcast. Wir wollen den bestenfalls noch 2, 3 Nummern größer machen und wollen uns jetzt die nächste Zeit immer mal wieder auch Gäste dazu holen und dementsprechend natürlich auch die Aufforderung oder die Bitte an euch, wenn ihr spannende Einfälle habt, wen ihr gerne mal bei uns im Gespräch hören würdet aus dieser ganzen Premier League England Fußballblase, dann schreibt uns das immer gerne über Social Media oder auch per Mail. Und ja, nach dieser spannenden Erfahrung letzte Woche mit einigen spannenden Anekdoten auch zum Schluss über Klopp, über seine Kommentatorenkarriere, springen wir dann heute wieder direkt ins Premier League-Geschehen, weil es gab in dieser Woche wieder mal richtig viele Stories hier für uns. Und ich glaube, die größte von allen war nach wie vor Pep Guardiola, der gegen viele Expertenmeinungen seinen Vertrag bei City nochmal verlängert hat. Und das nicht nur um eine Spielzeit.
2 weitere Jahre stehen jetzt in seinem Vertrag. Das Ganze ist schon eingeschlagen als News. Wurde verkündet nach eben diesen 4 Niederlagen in Pflichtspielen in Folge. Also mitten rein in diese schwarze Phase kam die News. Guardiola setzt ein Zeichen und verlängert seinen Vertrag. Trotz der sportlichen Situation, trotz der 115 Anklagepunkte, die im Raum stehen. Er setzt damit aus City-Sicht ein positives Zeichen, was, glaube ich, auch jetzt so einen Turnaround einleiten sollte. Und ich muss sagen, mich hat's überrascht. Also alles zusammengenommen, der Zeitpunkt, das, was im Raum steht, die sportliche Situation, sein Vertrag, der ja noch bis Saisonende gelaufen wäre, ich hab's nicht kommen sehen.
Geht mir ähnlich. Also ich glaube, dass ich im vergangenen Sommer in unserer Saisonvorschau gesagt habe, dass es sein letztes Jahr wird aus meiner Sicht. Deswegen hat er mich da jetzt auch eines Besseren belehrt. Und dann sogar noch ein Jahr draufzusetzen, insgesamt also 2 zu verlängern. Wow, also auf jeden Fall schon ein Brett. Ist dann über eine Dekade am Ende seiner Vertragslaufzeit City-Trainer. Und hat jetzt 18 Titel schon mittlerweile gewonnen mit den Sky Blues und ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Trainer, den der Fußball auf der Insel jemals hatte. Aber geht halt im Moment trotzdem durch eine sehr, sehr dunkle Zeit. Im Kontext seiner Verlängerung kam jetzt auch wieder dann diese Debatte auf, vielleicht müssen sie ja zwangsabsteigen. Was glaubst du, welche Kriterien haben jetzt gerade bei ihm eine Rolle gespielt? Waren es seine ganzen Niederlagen jetzt gerade? War es auch war es dieser große Punkt mit den 115 Anklagepunkten und den möglichen Konsequenzen? Oder meinst du, er hat es einfach sich schon lange überlegt gehabt?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist kein Zufall. Da muss man kein Experte sein. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt. Das Ganze war ein Statement. Es ging für den Zeitpunkt um die sportliche Lage. Ich glaube aber schon, dass so eine grundlegende Entscheidung von jemand, der so lange im Geschäft ist, genau weiß, wie es läuft, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Das ist sicherlich länger überlegt. Und er hat ja auch gesagt, es ist einfach, es fühlt sich nicht nach dem Zeitpunkt an, jetzt zu gehen. Und ich schätze, damit spielt er auch auf diese Saison an, die ein bisschen holpriger ist. Er hat Gündogan zurückgeholt, hat neue Spieler implementiert, hat nur noch Haaland vorne. Das ganze Konstrukt hat sich schon verändert, wenn wir jetzt noch die Rodri-Verletzung dazu nehmen. Ich glaube, das reizt ihn, weil es einfach im Moment nicht so läuft, nicht so einfach ist. Und das ist, glaube ich, nicht der Punkt, wo er gehen möchte. So ein bisschen diese Klopp-Rede, gehen, wenn es am schönsten ist. Und das ist es gerade nicht. Deswegen glaube ich, dass er wirklich Ehrgeiz hat, das Ding jetzt nochmal rumzudrehen.
Also nicht, dass wir das Ihnen irgendwie wünschen würden, aber wir haben gerade schon mal kurz gesprochen und wir waren uns beide, glaube ich, einig, dass es auch einfach irgendwie ein ikonisches Bild wäre, wenn Pep Guardiola da mit City in der nächsten Saison irgendwie unterklassig spielt. Also wenn es dann irgendwie nachher die zweite oder irgendwie eine andere Liga sein sollte. Und dann muss er an einem verregneten, keine Ahnung, Mittwochabend nach Stoke fahren und dann da an der Seitenlinie stehen. Hätte irgendwie auch was. Also man kann es sich dann trotzdem schwer vorstellen, aber das wäre irgendwie auch einfach mal was ganz anderes und irgendwie cool.
Es wäre das coolste Fußballexperiment, was ich mir vorstellen kann. Also diese Debatte ist ja auch so lang, dass Pep Guardiola eben nur Top-Teams gecoacht hat. Und was passiert eigentlich, wenn du den in Liga 2 wirfst? Das wäre so interessant zu sehen, wie er das angeht, welche Spieler er holt, wie er Fußball spielen lässt. Also alleine für dieses Konstrukt, das mal im Vakuum zu sehen, würde ich viel für geben, ohne jetzt hier eine persönliche Präferenz zu den Anklagepunkten zu äußern.
Dann gehen wir direkt doch mal über wieder in die Gegenwart und die lautet einfach 4 Pleiten am Stück. Tottenham, Brighton, Sporting und Bournemouth gingen allesamt verloren, wettbewerbsübergreifend. Und jetzt stand quasi der vorherige Widersacher wieder vor der Tür, und zwar Tottenham. Die hatten sie ja im Pokal geschlagen gehabt und jetzt kam es zum Clash im Etihad. Und Tottenham ist ja auch einer der Angst Gegner von Pep Guardiola. Wenn sie dieses Spiel hier verloren hätten, dann wär Tottenham die Mannschaft gewesen, gegen die Pep in seiner Karriere am meisten verloren hat. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein, auch ins Personal. Jetzt war die Länderspielpause und beide Mannschaften mussten noch ihr Personal ein bisschen umwürfeln.
So sieht's aus. Bei City ist natürlich immer noch das Augenmerk auf die Mittelfeldachse gelegt. Rodri fehlt. Wie wird das ersetzt? Diesmal ging es mit Rico Luis, Gündogan, Bernardo Silva in diesem Halbraum in der Zentrale. Vorne dann Savinho, Foden und Haaland. Das liest sich richtig gut. Hinten kein Ruben Dias, kein Ake in der Startelf. Dafür Akanji, Stones, Walker und Gvardiol. Also ein Team, was leicht angeknackst ist. Es fehlen zwei, drei Spieler, aber trotzdem natürlich super viel Qualität und nur große Namen in der Startelf.
Die Ausfälle, die haben sie einfach nach wie vor zu verzeichnen, aber die gelten für mich auch schon hier vorsorglich nicht als Ausrede, weil die Spurs die eben genauso zu beklagen haben. Schau dir mal bitte die Innenverteidigung an, die besteht dort aus Ben Davis und Dragusin. Das ist meistens die europäische Innenverteidigung jetzt gewesen, aber nicht die erste Wahl in der Liga ist. Und gegen die musst du auch natürlich als Erling Haaland deine Chancen erkennen und du willst auf jeden Fall gegen diese Innenverteidigung treffen, weil sie einfach in der Liga nicht erprobt ist. Und wir springen direkt rein, weil Tottenham, wie gesagt, liebt es eigentlich mehr als jede andere Mannschaft gegen Pep zu spielen. Sie können damit irgendwie sehr gut umgehen, durch ihre schnelle Spielweise immer wieder auch zu Chancen zu gelangen. Das war für sie immer wieder ein gutes Mittel in den vergangenen Jahren. Und jetzt hier ist es irgendwie zuerst fast nicht so losgegangen, weil City schon sehr gut reinkommt. Aber Erling Haaland lässt mehrere gute Chancen in der Anfangsphase liegen. Ungewöhnlich für ihn. hat in den letzten 7 Spielen, glaube ich, nur 2 Tore geschossen nach seiner furiosen Anfangsphase in der Saison. Hat gerade massive Schwierigkeiten vor dem Tor.
Absolut. Also diese Szenen, die direkt am Anfang dann da sind, Heimspiel. Du bringst Erling Haaland mit seinem starken Fuß im 16er in eine Abschlussposition, in eine gute Abschlussposition. Und er macht ihn eben nicht. Das tut City einfach brutal weh. Da hätte richtig Selbstvertrauen getankt werden können. Er lässt die Chancen eben liegen. Und dann ist es immer noch die Anfangsphase, wo es dann den nächsten Dämpfer gibt. Kulusevski mit einer richtig guten Flanke. Madison läuft durch, schiebt den Volley in die kurze Ecke. Und dann steht es ganz, ganz früh in Minute 13 schon 1:0 für die Spurs. Und dieses Abwehrverhalten, was wir hier beim ersten Tor schon sehen, sollte ein Thema bleiben, weil City hinten einfach super wackelig steht.
Das erste Tor erzählt wirklich eigentlich die Geschichte des ganzen Spiels. Guardiol verteidigt auf links viel zu passiv. Also da hat er eigentlich 2 Optionen. Der Ball liegt quasi auf der Außenlinie, Kulusevski neben ihm. Entweder fliegt Kulusevski in die erste Reihe der Zuschauer oder der Ball aus dem Stadion. Aber du kannst diese Situation einfach nicht so offen lassen. Und dann sind sie halt in der Mitte viel zu weit weg von den Gegenspielern. Und gute Flanke natürlich auch von Kulusevski. Madison läuft durch, viel zu wenig Bewachung. Und dann steht es ganz schnell 0:1. Sie legen nach, weil Madison das überragend macht, holt den Ball halb rechts und dann macht einen ganz komischen Laufweg eigentlich. Er läuft wirklich einfach quasi quer zum Tor hinter Son, der so halb links mittlerweile postiert ist, hinterläuft und chippt den Ball über Ederson ganz, ganz intelligent ins Tor zum 2:0. James Madison, natürlich der Mann der Anfangsphase mit 2 Toren, hatte ja nicht so einen idealen Saisonstart, aber wir können es schon mal vorweggreifen, das Spiel von ihm eine absolute Augenweide.
Sensationell gut gewesen, auch schon allein die beiden Treffer, wie er sich bewegt, wie intelligent er die Abschlüsse sich nimmt und die auch setzt, das ist einfach ganz große Qualität und die sehen wir hier und sahen wir danach auch noch einige Male, weil City durch dieses 2:0 dann wirklich verunsichert war. Zwischen Treffer 1 und 2 hatte City nochmal Chancen, kam gut vors Tor, Foden da mit einem Abschluss, den er nicht richtig platzieren kann. Aber mit diesem 2:0 verlieren sie wirklich das Selbstvertrauen. Und um ein Haar steht es dann 3-4-0 bereits in der ersten Halbzeit. Also diese Phasen, wo City zu Hause so aussieht wie in dieser ersten Halbzeit ab Minute 20, das ist ewig her. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Das ist einfach ein anderes Manchester City und liegen hier dann wirklich, wirklich verdient 2:0 zu Hause hinten und haben eine unfassbar undankbare Aufgabe.
Ja, gibt hier eigentlich 2 Geschichten zu erzählen. Einmal das defensiv wahnsinnig passive und offensive oder offensiv zahnlose Man City und dann aber auch das wirklich kompakt spielende Tottenham, das vorne wirklich sticht, jedes Mal gefährlich wird und hinten einfach eine gute Absicherung bietet für Davis und Dragusin, die natürlich nicht bombensicher sein können, aber sie haben auch jetzt nicht zu viel zu beweisen, weil das ganze Team wirklich ihnen zuarbeitet und sie als eine Einheit angreifen und aber auch verteidigen. Und lass einfach direkt in die zweite Halbzeit springen, weil da geht es ähnlich weiter. Pedro Porro macht direkt das 3:0 nach 7 gespielten Minuten im zweiten Durchgang, werden ausgekontert über links. Dann kommt der tiefe Ball in den 16er. Ich glaube, Solanke legt dann gut zurück. Porro schießt ihn einfach mit Kavums rein. 3:0. Tolles Tor aus ihrer Sicht, aber auch wieder die gleiche Geschichte. Unfassbar schlecht verteidigt von Man City. 4:0 ist dann noch peinlicher, weil Timo Werner nach einem schlampigen Ball von Jack Grealish in seine Füße einfach durchrennen kann. Ich weiß nicht, was Kyle Walker sich gedacht hat, ob er Werner gar nicht erkannt hat vielleicht. Wer ist das jetzt auf einmal, der hier vor mir steht? Weil dann legt sich Werner den Ball einfach Longline an ihm vorbei und läuft einfach wie so ein kleiner Sprinter da rum. Und sogar Walker, der ja eigentlich einer der besten 1-gegen-1-Verteidiger der Welt ist, hat er dann überhaupt keine Chance mehr, in den Zweikampf zu kommen, legt dann gut rüber. Und dann ist es Brandon Johnson, der zum 4:0 einschiebt. Eine ganz schön peinliche Angelegenheit und die nächste Pleite für Man City und Pep Guardiola.
Ja, war einfach die Luft raus, hinten raus. Timo Werner kommt in der 89. Minute rein. Und du weißt, Timo Werner ist schnell, ist super gut, wenn er Tempo aufnehmen kann, wenn er Platz hat. Und dann kriegt Kyle Walker ein 1 gegen 1 gegen ihn und lässt ihm einfach die Außenbahn. Er bietet das geradezu an und verliert dann dieses Laufduell auch deutlich. Also einfach im Kopf
Grotesk.
auch nicht mehr da gewesen, überhaupt nicht wach. Und das Ganze passt rein, weil das für die Defensivmannschaft in ganz vielen Situationen galt. Also wir haben jetzt hier noch ein paar Großchancen für Tottenham ausgelassen. Das 4 zu 0, das passt so. Also nur, um mal so ein bisschen euch mitzugeben, was so die Headlines waren aus den Medien. Der Telegraph hat geschrieben, die Spurs zerlegen City in alle Einzelteile. Manchester Evening News sprechen von einer Horrorshow. Also das Medienecho nach diesem 0 zu 4 zu Hause war zu Recht demütigend.
Vernichtend, vollkommen vernichtend, und vielleicht freuen sie sich auch, weil City ja echt wenig Angriffsfläche sportlich geboten hat die letzten 5, 6 Jahre, weil sie einfach auf einem unfassbar hohen Level performt haben, Jahr für Jahr, und jetzt brechen sie dann so ein. Ich bin auf Spurensuche gegangen, woran das jetzt gerade liegen könnte. Und das ist jetzt kein Grund, aber es ist zumindest ein Symptom. Ihre Defensivarbeit, ihre Absicherung. Sie haben in der vergangenen Saison 0,79 Gegentore pro Spiel bekommen. Diese Saison sind es 1,25. Was aber jetzt noch ja, irgendwie fast beeindruckender ist: Sie haben nach Konter diese Saison 1,2 Schüsse auf ihr Tor im Durchschnitt pro Spiel hinnehmen müssen. 1,2. Das höchste aus den letzten Jahren war 0,66 vor 2 Saisons. Das ist fast das Doppelte. Das heißt, dass ihre Konterabsicherung massiv eingebrochen ist. Sie werden regelrecht ausgespielt bei Kontern, kommen da überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe. Und das haben wir hier gesehen. Jedes Mal, wenn Tottenham nach vorne gekommen ist, und das war halt meistens durch schnelle Gegenstöße, sah es so aus, als ob sie gleich ein Tor schießen.
Konterabsicherung und Stabilität im Mittelfeld gehe ich 100% mit. Das sind für mich die entscheidenden Faktoren. Und auch wenn wir uns einfach mal abstrakt das Team angucken, du verlierst deinen Denker und Lenker Rodri, der für Gegenpressing wichtig ist, der für Tempoverschärfung wichtig ist, der bestimmt, wie du Fußball spielst und eben als einziger immer diese Physis mitgebracht hat. Der ist so gut im Zweikampf, so gut in den Räumen, dass du ihn als alleinige Sechs aufstellen kannst. Die Lobreden haben wir alle gehört, ihr habt alle die Spiele gesehen. Und dann fällt er aus und du ersetzt ihn mit Bernardo Silva, Gündogan und Rico Luis, die zusammen die Physis nicht aufbringen können. Da ist keiner, der wirklich defensiv denkt. Da ist keiner, der dir die Zweikämpfe gewinnt und dazwischen haut und Konter verhindert. Also für mich ist das relativ schnell erzählt, insbesondere in Duellen, wo du gegen Teams spielst wie Tottenham, die schnell umschalten wollen, die Tempo-Fußball spielen, wo es hin und her geht. Da brauchst du in irgendeiner Weise einen Anker im Mittelfeld oder wenigstens Physis. Und das haben sie nicht, schon allein rein personell nicht.
Dazu passt perfekt direkt meine Nestzahl. Ich bombardiere dich halt heute einfach mal. These: zu alter Kader. 52% der Ligaminuten dieser Saison wurden von Spielern gespielt, die 29 oder älter sind. Das ist damit der höchste Wert in der ganzen Liga. Sie haben mittlerweile einfach ein Team, das in die Jahre kommt. Und da helfen dann auch die Transfers von einem Ilkay Gündogan nicht, wenn du dich auf mittlerweile wirklich verdiente, aber ja, zu alte Spieler verlässt, oder besser gesagt auf Spieler, die einfach ihren Zenit überschritten haben. Das ist überhaupt kein Vorwurf an die. Die haben alles gewonnen. Die sind Serienmeister geworden. Viele von denen sind als erste Premier League-Spieler der Geschichte 4-mal nacheinander Meister geworden. Du kannst nicht erwarten, dass sie das auch in der 5. Saison schaffen. Deswegen ist es vielleicht keine große Überraschung, aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte für uns.
Also, wenn ich zusammenfassen würde, ist das Punkt 1 das Taktische, wie ersetzt du Rodri, was im Moment nicht funktioniert. Punkt 2 ist, du hast einen sehr, sehr alten Kader. Wir haben die Zahl gehört. Dritter Punkt, mentale. Sind die satt? Sind die müde? Das sind eben De Bruyne, Walker, Gündogan, alles Leute, die haben das alles gespielt, die haben alles gesehen, die standen in den ganz wichtigen Spielen auf dem Platz, haben Trophäen in die Luft gehalten, ohne Ende. Ist das genug, wenn du dich auf diese Spieler verlässt, wenn das deine Achse bleibt? Und ich finde, dazu passt zu diesem letzten, zu diesem mentalen Aspekt, auch was Guardiola sagt, der dann so ein bisschen resignierend in die Interviews geht und sagt, da ist kein Team in der Welt, das konstant diesen Erfolg halten kann für 8, 9, 10 Jahre aufeinanderfolgend und beschreibt damit auch, was wir aktuell sehen. Du kannst das irgendwie nicht hochhalten, diese Spannung, so lange und vielleicht, wie er es sagt, ist diese Zeit einfach vorbei und du hast jetzt einen richtigen Hänger drin.
City ist die erste Mannschaft in Englands höchster Spielklasse, die 5 Spiele nacheinander verloren hat als Meister seit Chelsea 1956. Also wir erleben gerade wirklich für einen Meister eine historische Formdelle. Und ich weiß nicht, wie du das kurzfristig beheben willst, weil dein Kader kannst du nicht kurzfristig verjüngen. Du musst auf jeden Fall im Wintertransferfenster irgendwas im Mittelfeld tun. Du musst Rodri zumindest kurz, ich denke, sie werden es eher langfristig machen, ersetzen oder zumindest jemanden dazu zu Ergänzungen dazu holen. Aber mit dem Kader jetzt gerade musst du einfach hoffen, dass Spieler wieder in Form kommen. Du musst hoffen, dass Haaland das Tor vermehrt trifft. Vielleicht spielst du einfach mal so Slot-Style 10 Meter tiefer, dass du nicht mehr so krass ausgekontert wirst. Du musst zweikampfstärkere Mittelfeldspieler aufstellen. Was machst du?
Das ist die Frage, die er beantworten muss. Wir haben vielleicht noch einmal die andere Seite mit drin, wenn wir auf Haalands Interview gucken, der gesagt hat, Leute, wir haben jetzt 3 Spiele in der Liga verloren, wir sind nicht abgestiegen, wir sind nicht relegated, ist doch halb
Noch
so
nicht.
wild. Noch nicht, sportlich ja sowieso wahrscheinlich nicht. Aber was man dem entgegenhalten kann, ja, das stimmt, für jeden anderen Club der Welt, aber es ist eben Manchester City. Die haben jetzt 5 Pflichtspielniederlagen in Folge. Es ist die erste Heimniederlage gewesen. Alle 4 davor waren auswärts. Und es ist die erste Heimniederlage seit 2022. Sie haben 52 Spiele zu Hause nicht verloren und werden jetzt 4-0 abgeschossen. Das ist eine Krise. Und mit all den Zahlen, die wir euch hier vorgelesen haben, du musst konstatieren, dass es sowas noch nicht gab. Guardiola hat noch nie als Trainer 5 Pflichtspiele in Folge verloren. Das ist einfach ein Novum und deswegen ist es auch richtig, das groß zu reden, weil wir noch nie die Chance hatten, so ein Thema so aufzumachen.
Das stimmt. Auch für uns irgendwie was Neues, weil man kennt uns ja irgendwie auch immer als große Lobeshymnensänger auf Man City. Aber das Gleiche muss natürlich auch in die andere Richtung gelten. Und es wird nächste Woche nicht einfacher, weil dann geht es zum Spitzenreiter Liverpool nach Anfield in der Liga. Dann haben wir das ganz große Spiel. Aber ich glaube, Spurs-Fans würden uns am liebsten hängen, wenn wir jetzt nicht noch kurz über sie sprechen, weil das war auch einfach eine absolut komplette Performance von den Spurs, absolute Masterclass von Ange Postecoglou und seinen Jungs. Das Mittelfeld hat komplett dominiert. Madison dort auf der linken Seite, Bissouma, aber auch Sarr haben das extrem gut gemacht. Dann vor allem mein Mann hier, Kulusevski, wirklich mal ein Weltklasse-Auftritt. Wenn der das so halten kann, dann wird er einer der Spieler sein, auf die es ankommen wird in dieser Premier League-Saison. Solanke noch nicht selbst ultra gefährlich, aber gut eingebunden und alles in allem eine überragende Leistung von ihnen.
Das Lob fällt hier völlig zurecht, was sie taktisch gemacht haben. Das war einfach so reif, das war so gut. Und viele haben sich gefragt, wann kommt dieser nächste Schritt? Wir haben jetzt verstanden, wie Postecoglou Fußball spielt. Da sind richtig coole Spiele dabei, wo es hin und her geht. Aber wann kommt dieser nächste Entwicklungsschritt? Und ich glaube, wir haben in dem Spiel gesehen, in welche Richtung das gehen kann. Und was sie bereits jetzt in der Spitze bereit sind zu leisten. Das ist vorne nämlich genial. Sie haben extrem viel Qualität. Sie haben einen echten Neuner. Das ist neu. Der funktioniert. Der macht gute Laufwege. Und drumherum Spieler mit Son, Kulusevski und Maddison. Wenn die in Form sind, kannst du damit jedes andere Team der Welt schlagen. Die haben richtig Qualität. Und wenn das dann mal alles so zusammenläuft, gewinnst du verdient gegen eines der besten Teams der letzten 2, 3 Jahre.
Ja, und auch vielleicht so ein bisschen der Kontext dazu. Vor der Pause haben sie noch als erste Mannschaft überhaupt jetzt gegen Ipswich verloren in dieser Saison. Da haben wir gesagt, das könnte irgendwie nur Tottenham schaffen, weil es einfach so zu ihrer Identität vielleicht auch passt. Das geht aber jetzt auch wiederum in die andere Richtung für mich so. Ich kann mir nicht viele Mannschaften vorstellen, die das Ding hier mit 4-0 auswärts gegen City gewinnen. Also auch dahingehend, glaube ich, hat Postecoglou mittlerweile eine gewisse Wesensänderung schon bei ihnen reingebracht. Und das ist nun mal auch einfach der moderne Traineransatz, den er verfolgt. Wir werden nachher über jemanden sprechen, der das auch ähnlich plant bei Man United. Du musst einfach deine besondere Philosophie in die Spieler reinbringen. Du musst versuchen, Plan A besser zu machen, bevor du einen Plan B entwickelst. Spiele Plan A so lange durch, bis die Spieler es verstehen. Auch wenn du leiden musst, auch wenn du mal Spiele verlierst, mit deiner Idee, mit deiner Philosophie. Am Ende kommen dann eben auch hier Leistungen wie diese zustande, mit einer überragenden Team-Performance, wo du merkst, dass ein Rädchen ins andere greift. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dass die Spurs es noch weit bringen könnten diese Saison, weil du hast natürlich ganz oben eine starke Mannschaft mit den Reds, aber danach hast du eigentlich so ein Pool von 7, 8 Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau im Durchschnitt spielen, und da gehören sie sicherlich zu den Besseren.
Ja, ich bin auch super gespannt, wie weit es für die Spurs geht. Dieser Monat ist irgendwie wieder symptomatisch für dieses unkonstante Tottenham. Aber wenn du so Leistung siehst, wie jetzt gegen City, musst du einfach festhalten, dass es hochgehen kann. Es sind jetzt nur 4 Punkte hinter dem Gegner, hinter City, hinter dem zweiten Platz. Da ist alles drin, und wenn sie die Konstanz finden, wie zur Anfangszeit unter Postecoglou, warum nicht ganz nach oben schieben, warum nicht mit um die Champions League kämpfen? Ich glaube, da machen sie sich zu Recht Gedanken drüber und Hoffnung drauf. Und das liegt eben, wie du gesagt hast, vor allem an dem Trainer, an seiner Spielphilosophie. Und wir haben jetzt einen neuen Trainer, der jetzt sein Debüt gegeben hat, endlich fast, gefühlt schon ewig drüber gesprochen. Jetzt war es endlich soweit, der erste Auftritt in der Premier League von Amorim, er ist da, es ist endlich soweit, und er kann zeigen, was er für Ideen hat für United, für diese Veränderung im Club. Und natürlich geht der Blick zuerst auf die Formation, auf den Spielbogen, wer darf zuerst ran, und ja, es ist die vermutete Dreierkette, das schon mal als erste Erkenntnis vorneweg.
Ja, Dreierkette war ja auch fast abzusehen, hatte sich angedeutet. Es gab ein relativ spannendes Interview, was er gemacht hat mit Gary Neville, jetzt vor ein paar Tagen, zu sehen auf dem Sky YouTube-Channel. Und da war dann auch direkt die Frage relativ präsent, weil es ein bisschen Aufregung gab. Und zwar haben die Profis jetzt zuletzt, ich glaube, 5 Tage frei bekommen. Und dann hatten Casemiro und Rashford direkt die glorreiche Idee, erstmal in die USA zu fliegen. Natürlich mit Zeitverschiebungen und allem Möglichen. Also eine relativ schlechte Idee eigentlich. Aber er meinte auch, und das fand ich direkt mal klar, gut kommuniziert, das finde ich nicht gut. Aber es ist eher der Fakt schlecht, dass die beiden überhaupt, oder dass die Mannschaft generell 5 Tage frei bekommen hat. Was sie dann damit machen, die Spieler, ist dann natürlich ihre Sache. Aber dass wir als Verein dann überhaupt 5 Tage freigeben, das würde er definitiv nicht machen. Und da hat man direkt, glaube ich, mal gesehen, dass er ein bisschen einen anderen Wind auch reinbringt und vielleicht auch die Zügel ein bisschen straffer halten wird. Beide standen dann aber direkt in der Startformation. Und Marcus Rashford vor allem, hochinteressant, auf der Stürmerposition habe ich auch eigentlich kommen gesehen, weil er das auch vor ein paar Tagen schon mal angesprochen hatte, dass er dann aber jetzt direkt Højlund und Zirkzee rauslässt, 2 gelernte Stürmer, und wieder Rashford vorne hinsetzt, finde ich relativ interessant, weil ja mittlerweile fast alle United-Trainer aus den letzten Jahren dieses Experiment Rashford auf der 9 irgendwann immer mal drin hatten, aber es immer krachend gescheitert ist, weil irgendwann alle zu der Einsicht kamen, der kann da vorne nicht spielen.
Bisher sind alle gescheitert, dachte sich wahrscheinlich Amorim, hat das eben flankiert mit Garnacho, Bruno Fernandes und Amad, der eben auch in der Startelf steht, aber nicht im Trio mit vorne drin, sondern auf der rechten Schiene beginnt. Das war für mich fast die spannendste Entscheidung, weil er mit Dalot, Masraoui, eigentlich 2 mehr oder weniger gelernte Rechtsverteidiger, Rechtsaußenverteidiger aufgestellt hat, aber Amad eben auf der Schiene gespielt hat, Masraoui in der rechten Innenverteidigung und Diogo Dalot auf der linken Schiene. Also das sind die Personalentscheidungen auf den Außenverteidigerpositionen. Casemiro und Eriksen, auch das spannend, durften das Zentrumsduo bilden. Und ganz hinten fehlt dann noch De Ligt und Jonny Evans. Der ewige Evans schafft es auch im Debüt von Amorim in die Startelf. Darf knapp eine Stunde dran, bis er dann von Luke Shaw ersetzt wird. Und im Tor natürlich Onana. Und du hast es gesagt, Rashford beginnt im Sturm. Das heißt, Højlund und Zirkzee, die beiden richtigen Neuner im Kader, stehen nicht auf dem Platz.
Aber wiederum zur Verteidigung von Marcus Rashford sei gesagt, er nutzt direkt mal seine Startchance und zwar nach 2 Minuten, weil United über rechts pfeilschnell angreift. Diallo macht es überragend, der junge Mann, der jetzt hier eben diese Wingback-Position begleitet. Da halte ich ihn auch eigentlich sehr geeignet für. Er muss an seinem defensiven Part noch ein bisschen arbeiten vielleicht, aber offensiv ist er einfach wahnsinnig schnell, trickreich und direkt zeigt das hier auch. Und bedient Rashford nach 2 Minuten sehr schön über rechts. Und der kommt an den Ball und spitzelt ihn eben vorbei am Keeper ins Tor nach 2 Minuten direkt. Die ganz, ganz ideale Führung, die ideale Startposition für Ruben Amorim. Besser kannst du nicht reinstarten. Und von da würdest du jetzt hoffen, als Trainer, der neu irgendwo ankommt, muss deine Mannschaft am besten aufbauen und jetzt sich Sicherheit zurückholen. Robin, haben Sie das gemacht danach?
Leider nein. Trotz Traumstart, trotz Aufsteiger als Gegner und du ziehst ihn eigentlich gefühlt früh den Zahn, ist eben nicht dieser typische Spielverlauf zu sehen. Keine klare Überlegenheit für United. Das Ganze komplett auf Augenhöhe. Ipswich macht richtig gut, insbesondere im Mittelfeld, immer wieder giftig mit guten Angriffen. Hinten die Dreierkette wirkte nicht 100% sortiert, war dann in der zweiten Halbzeit fast noch auffälliger, aber auch schon in der ersten Halbzeit immer mal wieder ein bisschen Ungereimtheiten. Also das System natürlich auch ganz logisch ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und das Ganze hat sich dann auch im Ausgleichstreffer gerecht, wo Hutchinson nach innen zieht und einen sehr sehenswerten Treffer in den Winkel produziert. Das Ganze noch leicht abgefälscht, kleiner Schönheitsfehler, aber am Ende steht das Tor sehr sehenswert und es steht 1:1 zur Pause und zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Das war einfach ein Spiel auf Augenhöhe. Man darf sich hier nicht blenden lassen von diesem ganz frühen Tor. Danach kam nicht viel.
Nee, also es war irgendwie auch ein bisschen kurioser Auftritt, weil sie spielen echt gut, die ersten 10, 15, 20 Minuten und danach ziehen sie sich zurück und spielen auf Halten beim Aufsteiger Ipswich. Klar ist Ipswich eine gute Mannschaft, die vor allem offensiv richtige Power hat, die giftig ist und wirklich ein starker Aufsteiger, aber als Man United, auch mit einem neuen Trainer gerade im Rücken, da willst du dich doch beweisen als Spieler. Ich passe in dein neues System, vertrau mir ruhig. Und dann ziehen sie sich da wirklich zurück und gehen fast schon auf Ergebnis halten. Das war definitiv, glaube ich, eine große Lehre, die Amorim da schon gezogen hat, dass anscheinend die Mannschaft nicht nur gerade schlecht in Form ist, sondern dass auch das Selbstbewusstsein bei den Einzelakteuren auf dem Boden sein muss, weil die sich so wenig zutrauen. Und ich glaube, er hat da direkt mal gemerkt, dass er da einiges an Arbeit vor sich hat.
Er hat dann auch versucht, personell Einfluss zu nehmen, hat Casemiro und Evans eben früh runtergenommen. 56. Minute war Schluss. Dafür positionsgetreu Ugarte und Shaw aufgestellt. Ohne größere Wirkung. Als er das dann wieder gemerkt hat, kam 12 Minuten später der nächste Doppelwechsel. Und dann war es soweit. Die Frage, wer die Nase vorn hat zwischen Zirkzee und Højlund, ist beantwortet: keiner. Die beiden haben bisher nur zusammen oder gar nicht gespielt unter Amorim, kommen beide gleichzeitig rein für Eriksen und Rashford, dadurch Bruno Fernandes ein bisschen zurückgezogen und eben die beiden Stürmer vorne in diesem Trio unterwegs in der neuen Formation, aber auch das ohne größere Wirkung.
Ja, und am Ende muss ich sagen, war Ipswich dann dem Dreier deutlich näher als sie. Sie haben gedrückt, hatten immer wieder auch ganz gute Chancen und vor allem einmal, wo die Lab frei vor Onana auftaucht, den Ball aber nicht unterbringt. Es gab dann auch nachher im zweiten Durchgang immer wieder große Chancen noch für sie, die sie aber irgendwie alle liegen lassen. Und dann bleibt es eben beim 1:1. Uniteds Ergebnis halten, hat sich da dann am Ende ausgezahlt. Sie holen den Punkt auswärts bei Ipswich, wenn man es jetzt auch mal so framen will vielleicht. Und nachher Amorim im Interview relativ klar direkt, also er nimmt da echt kein Blatt vor den Mund, meinte, wenn wir nur versuchen, Spiele zu gewinnen und keine Risiken eingehen, dann kann ich garantieren, dass wir nächstes Jahr die gleichen Probleme haben werden. Relativ schmaler Grad natürlich jetzt auch für ihn. Wie deutlich ist er jetzt schon in den ersten Wochen, nach den ersten Spielen, mit der Gefahr, dass er vielleicht schon die ein oder anderen Spieler verliert, wenn er sie vor den Kopf stößt?
Ich glaube, du musst Leuten vor den Kopf stoßen, wenn du neu reinkommst, wenn du eine neue Idee mitbringst. Ich finde sein Auftreten, seine Kommunikation sehr gut, sehr klar. Das Ganze würde ich weniger kritisch sehen. Ich glaube nur, dass er das Ganze vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Er hat vor dem ersten Spiel gesagt, bei Amtsantritt, call me naiv, aber ich glaube wirklich, ich bin der richtige Mann zur richtigen Zeit, um diesen Verein auf die Siegerstraße zu führen. Und vielleicht war er genau das, naiv. Also ich glaube, du kannst diese Aufgabe gar nicht überschätzen. Dieser Trainerposten ist so schwierig, die Struktur ist so neu, das Ganze ist so nicht gefunden, du hast kaum Abläufe, das hast du auch wieder im Spiel gesehen, gerade hinten raus, es war dann Kick and Rush und du hast gehofft, dass irgendeiner eine Idee hat, eine Einzelleistung ausspielt. Und das ist 1:1 das, was bei Ten Hag immer wieder kritisiert wurde und du bist jetzt schon im ersten Spiel in dieses Muster zurückgefallen, sobald du eben keine Lösung findest vor Minute 70 und dann die letzten 20 Minuten kannst du dir genauso angucken, da war kein neues System und ich glaube, die Aufgabe ist riesig und ich glaube, er realisiert das langsam.
Keine Abläufe, wie gesagt, kein Selbstbewusstsein bei den Spielern, keine Gefahr und am Ende einfach ein Team, was Durchschnitt ist, jetzt gerade in dem Moment. Also wirklich wahnsinnig viel zu tun für ihn. Wo setzt du da an? Also ich glaube, das Transferfenster kann nicht früh genug kommen für ihn. Sie haben eben den großen Fehler gemacht als Verein, dass sie Ten Hag im letzten Sommer noch mal richtig vertraut haben, noch mal richtig Geld gegeben haben. Das Geld fehlt natürlich jetzt. Tja, wird schwierig.
Zu seiner Verteidigung ist natürlich erst seit Montag im Amt, also noch keine lange Zeit, um mit dem Team zu arbeiten. Das Ganze kann natürlich noch nicht richtig funktionieren. Aber ja, die Herausforderungen sieht man jetzt sehr, sehr deutlich. Und ich freue mich wirklich drauf, auf die nächsten Wochen zu gucken, was er verändert, wie schnell sich das Team an die Formation gewöhnt. Wir werden euch in jedem Fall diesbezüglich auf dem Laufenden halten, wollen aber jetzt noch auf ein drittes Spiel ein wenig ausführlicher schauen, weil es einfach von der Dramaturgie her ein 10/10 war und natürlich zum Meisterschaftskampf, wenn das überhaupt noch ein Kampf ist, passt. Es geht um Liverpool, die auswärts bei Southampton ran mussten. Und das Spiel war ein Blockbuster.
Das war super spannend. Also Liverpool hat die letzten Jahre immer wieder mal gerne gestrauchelt, witzigerweise gegen Mannschaften, die über die Playoffs aus der zweiten Liga aufgestiegen sind. Also quasi den dritten Aufsteiger. Das habe ich vorher im Kopf gehabt. Und deswegen war ich auch sehr gespannt. Machen hier aber zuerst eigentlich alles richtig. Szoboszlai bringt sie in Führung nach einer halben Stunde gegen das sehr kompakt agierende Southampton. Sie spielen mit einem 5-4-1, also wirklich sehr, sehr auf die Verengung der eigenen Hälfte angelegt. Aber dann schaffen sie es eben noch vor der Pause, das Ding auf ein 1-1 zu bringen. Adam Armstrong ist erfolgreich und dann kommt es noch besser, weil sie nach der Pause das ganze Ding sogar drehen, Southampton. Der Aufsteiger führt plötzlich mit 2-1. Nach dem Treffer von Fernandes gegen Liverpool, gegen die Mannschaft, die sich anschickt, jetzt gerade Meister zu werden in der Premier League zu diesem frühen Stadium. Und dann war das mal eine richtig spannende Ausgangslage. Und ich muss sagen, was ich da zu dem Zeitpunkt gedacht habe, war, sie haben auf jeden Fall defensiv noch einige Probleme. Southampton war im Konter sehr stark, Liverpool in dessen Verteidigung nicht sonderlich gut. Aber was sie dann gespielt haben, die Reds, war bärenstark. Sie haben Southampton wirklich hinten eingedrückt. Die konnten sich wirklich über 10, 20 Minuten nur noch helfen, die Bälle einfach hinten rauszuschlagen. Das war echt wie City zu ihren besten Zeiten, was die Reds da gespielt haben. Und dann haben sie eben auch noch diesen wahnsinnig starken Mo Salah, der den Ausgleich schießt nach 65 Minuten, kommt dann mit der Fußspitze vor dem Keeper McCarthy an den Ball, macht das 2-2 und dann nachher noch der Elfmeter-Treffer von Salah, den haut er einfach rein mit seinem Doppelpack zum Siegtreffer für die Reds 3-2. Also beide Mannschaften drehen hier die Spiele und am Ende ein wahnsinnig wichtiger Dreier für die Reds, weil sie jetzt eben auch den Abstand auf City ausbauen.
Erkenntnisse aus dem Spiel zu Southampton sind, glaube ich, trotzdem sehr positiv, haben super Ansätze gezeigt, Konter, die brandgefährlich waren. Klar, man kann das auch auf Liverpool schieben, dass sie es nicht top verteidigen, aber das ist schon Qualität, das machen sie gut, kommen zu 2 Treffern gegen diese starke Reds-Defensive. Das auf jeden Fall als Pluspunkt da festzuhalten. Auf der anderen Seite bei Liverpool diese letzte halbe Stunde, das ist aus dem Lehrbuch. Wenn du Meister werden willst, wenn du diese Crunch-Time-Spiele gewinnen willst, was du auch musst, wenn du diese Punkte sammeln möchtest, dann musst du so spielen und das machen sie. Das machen sie richtig überzeugend. Und falls noch einer Zweifel daran hat, ob Mo Salah eigentlich fit ist, einfach mal gerne die Jubel angucken, gerade als er dann das Trikot wegwirft. Das ist schon brutal. Ja. Also wundert mich nicht, dass der bei den Laktattests immer wieder Rekorde schreibt.
Das ist ein bisschen auch beschämend für uns, oder? Also, boah, wie viel Körperfett hat der Mann? Ich will jetzt nicht da in die Details reingehen, aber es sieht schon wenig aus, ne?
Keins, glaube ich.
Ja, kennt er nicht. Also, 10 Treffer jetzt schon auch wieder. Weltklasse, der Mann. Also, wie gut ist Mo Salah? Also, der hört ja nicht auf. Ist ja unfassbar.
Macht hier wieder 2 Tore, schraubt sein Konto richtig nach oben. Toni Tomic im Interview ja richtig gesagt, er hatte jetzt schon davor 10 Tore, 10 Vorlagen. Das ist auch für ihn, selbst für ihn ist das eine herausragende Saison. Und er macht einfach da weiter, er macht die wichtigen Tore und ist ja wahrscheinlich der Ausnahmekönner in diesem Liverpool-Team, was davon eilt. Zu Recht, sie sind jetzt, schnell rechnen, 8 Punkte vor City. Das Ganze ist ein Ausrufezeichen, vor allem im Hinblick darauf, dass sie nächste Woche gegeneinander spielen. Und dann könnte es eben einen Abstand geben, falls sie das Spiel auch noch gewinnen. Da kannst du schon von einer Entscheidung sprechen. Das sind dann Lücken, die läufst du eigentlich nicht mehr zu, wenn Liverpool konstant bleibt.
Das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh. Ich habe es ja schon vor Wochen als Favoriten hier bezeichnet. Aber jetzt kommen dann wirklich alle aus ihren Löchern und sagen, wenn Liverpool das nächste Woche gewinnt, sind sie Meister. Dann schreibst du erst Spieltag 13. Das ist fast noch nichts von so einer Saison. Aber die Lücke, die ist dann halt schon beträchtlich. Ich würde dann eher sagen, dann sind sie wirklich der glasklare Favorit. Aber durch ist es für mich dann immer noch nicht, weil da kann auch so viel passieren. Es können sich Leute verletzen. Rechne jetzt gerade mal einen Salah aus dieser ganzen Gleichung heraus. Dann fehlt ihnen da vorne einfach ihre Tormaschine zum Beispiel. Deswegen, da würde ich jetzt noch nicht mich zu sehr aus dem Fenster lehnen wollen. Aber 11 Punkte wäre schon ein Brett. Jemand, der auf jeden Fall glaubt, dass es dann zu Ende wäre, ist Pep. Er wurde gefragt, wenn ihr nächste Woche verliert, sag mal, war es das dann eigentlich? Und da meinte er, kurz gesagt, ja. Also hat er noch ein bisschen was erklärt, von wegen, wenn Liverpool halt so konstant bleibt und so weiter. Aber für ihn scheint es dann gewesen zu sein. Gibt es irgendwie ein größeres Spiel zum jetzigen Zeitpunkt, was man sich vorstellen könnte? Nächste Woche? Ich glaube nicht.
Auf jeden Fall keins mit so großer Entscheidung, weil ich würde schon sagen, du bist dann 11 Punkte weg, 11 Punkte zu diesem Zeitpunkt bereits und eben nicht in einer Saison, wo City, Arsenal auf Vorjahresniveau spielen. Die strugglen richtig stark. City 5 Spiele in Folge verloren. Wir rechnen immer so, als gäbe es dann nur diese 11 Punkte, aber es ist eben nicht Topform Pep Guardiola, es ist nicht Topform Arteta. Sie laufen Arne Slot hinterher und bis die sich stabilisieren, werden sicherlich noch ein paar Punkte fallen. Und wenn du dann über 13, 14, 15 Punkte sprichst, finde ich schon, dass man sagen kann, das ist mindestens mal eine richtig dicke Vorentscheidung, vielleicht sogar schon die endgültige Entscheidung.
Auf einmal bist du jetzt so forsch. Also bis vor ein paar Wochen hast du die noch gar nicht zum Titelfavoriten dazugezählt überhaupt. Hast du mich ja noch verspottet hier. Und jetzt sind sie schon auf einmal davongelaufen bei dir in der Rechnung. Da bist du aber ganz schön sprunghaft.
Ja, vorausgesetzt, sie gewinnen das nächste Spiel auch noch. Also wenn du dann
Ja.
11 Punkte vor bist, ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Hat sich eben viel verändert seitdem. Arsenal hat Punkte liegen lassen, sehr viele. City ist völlig von der Rolle mit der Krise, die wir besprochen haben. Und ich glaube, dass das jetzt kein Hot-Take ist, den ich hier tätige tatsächlich.
Ja, ich bin gespannt, was da unsere Community sagt. Schreibt es mal unten gerne in die Kommentare, wie ihr das Titelrennen mittlerweile so seht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Reds einfach auch Glück haben, dass sich alle Mannschaften darunter so gegenseitig immer ihre Punkte abnehmen gefühlt. Also du hast echt ein wahnsinnig spannendes Rennen so um die nächsten Plätze, weil alle da immer mal wieder punkten, dann wieder verlieren und wieder einen Dreier holen, dann wieder mal unentschieden spielen. Also du hast echt sehr, sehr viel Fluktuation auf den hinteren Plätzen. Und ich bin echt mega gespannt, wie es nächste Woche wird. Also das könnte wirklich in alle Richtungen gehen. Aber wenn wir jetzt sagen, City verliert zu Hause gegen Tottenham 4:0 und dann müssen sie nach Liverpool, Anfield, alle wissen, alle Reds-Fans, um die Bedeutung dieses Spiels. Und wir kennen auch jetzt gerade schon, ne, Ergebnisse, was Liverpool die letzten Jahre immer mal wieder auch mit großen Mannschaften gemacht hat zu Hause. Was kommt denn da auf uns zu? Also könnte das wirklich ein richtig historischer Tag vielleicht werden, auch aus negativer Sicht für City?
Jetzt bist du aber forsch. Ich würde hier noch keinen
Ja,
Kantersieg andeuten.
0-4 jetzt.
Ja, aber es ist City. Es ist immer noch ein großes Spiel. Ich glaube nicht, dass Liverpool volles Risiko geht. Ich glaube, sie haben schon Respekt vor dem, was einfach an Qualität auf der anderen Seite steht. Aber ich möchte gar nicht viel drum rumreden. Ich habe einfach riesen Bock, mir dieses Spiel anzugucken.
Ja.
Also für euch alle, nächsten Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr. Bitte freihalten und bitte vor den Fernseher setzen.
Und danach auch uns hören. Ich glaube, unsere Analyse wird es danach auch in sich haben. Ich bin gespannt, was wir da vorgesetzt bekommen. Lass uns einfach kurz zu den Ergebnissen springen, weil da haben wir noch einige auch Breaking News für euch jetzt hier direkt zu vermelden bei uns. Und zwar hat den Anfang gemacht Leicester gegen Chelsea. Und da sind wir dann auch direkt beim nächsten Thema dieser Folge. Chelsea gewinnt das Spiel hier mit 2:1 bei Leicester. Führen da noch zum Schluss mit 2:0. Dann Ayew noch mit dem Elfertreffer zum 1:2. Und das Ding hatte große Konsequenzen für Steve Cooper, den Leicester-Trainer. Er wurde nämlich gefeuert nach Erik ten Hag, die nächste Trainerentlassung in der Premier League. Steve Cooper wird gefeuert von Leicester, die somit auch als erste Mannschaft da unten im Abstiegskampf zur Tat schreiten und gar nicht lange fackeln, einfach mal den Trainer rauswerfen.
Hat nur 5 Monate gehalten, diese Geschäftsbeziehung, 2 Siege aus 12 Ligaspielen. Und dann hat die Vereinsführung entschieden, dass das nicht reicht, obwohl sie als Aufsteiger im Moment über dem Strich stehen. 10 Punkte aus 12 Partien, sind damit vor Teams wie den Wolves, vor Palace. Aber der Schlussstrich wurde gezogen, wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Sicherlich keine Traumsaison, kein Traumeinstand gewesen, obwohl man auch Qualität dazugeholt hat. Aber trotzdem, ich komme eigentlich nur zu dem Fazit, dass es insgesamt eine harte Entscheidung ist.
Ja, weil sie eben nach wie vor über dem Strich stehen, du hast es gesagt, und jetzt verlieren sie hier gegen ihren Ex-Trainer Enzo Maresca, der auch einen sehr guten Job mittlerweile bei Chelsea macht. Wir werden natürlich auch covern, wer der Nachfolger von Cooper wird. Ich denke mal, die ganz große Lösung wird es nicht werden, weil ich glaube, alle Trainer überlegen sich das einfach jetzt gerade, ob sie da hinten wirklich noch reingehen zu Leicester. Du hast da unten Mannschaften, die echt gut spielen. Wir haben heute Ipswich gesehen, die United wirklich fast schlagen hätten müssen. Dann hast du die Wolves, die jetzt ja gerade vielleicht so ein bisschen besser auch reinkommen. Palace, da unten auch noch hinter Leicester. Das könnte echt eine schwierige Runde werden für Leicester. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade unbedingt Bock hätte reinzugehen. Chelsea wiederum, die gewinnen das Ding. Maresca in alter Wirkungsstätte und sind mittlerweile Dritter. Ganz starke Saison von Chelsea.
Ja, und ich habe das Spiel gesehen. Das macht einfach Laune. Also Chelsea da vorne zuzugucken, jetzt auch mit João Felix und Palmer, so diese einzige Position, die ja noch frei war in diesem Viererpack, neben Jackson, Madueke und Palmer, hat jetzt eben mal Felix bekommen. Vorher auch Pedro Neto gesehen, Sancho gesehen. Die rotieren da durch und es macht einfach Spaß. Es funktioniert. Sie haben mit Jackson vorne im Moment, stand jetzt in der Form. Ein Weltklasse-Stürmer, dieses erste Tor bitte angucken, wie er sich den rübernimmt, mit Außenriss in die lange Ecke abschließt. Das ist das, was wir sonst von Haaland sehen. Das bringt er im Moment auf die Straße. Über Palmer und Co. müssen wir nicht reden. Das ist einfach stark und im Moment holen sie zu Recht diese Punkte und stehen mit oben drin.
Nächste Woche geht's für Chelsea gegen Aston Villa. Fulham unterliegt den Wolves, ich habe es gerade angesprochen, die haben sich jetzt mal wirklich einen Frust hier von der Seele geschossen. Fulham war eigentlich gut drauf, aber die Wolves schlagen sie auswärts mit 4-1. Das war mal richtig ein Brustlöser. Everton und Brentford trennen sich 0-0. Arsenal schlägt Nottingham mit 3-0. Nottinghams Höhenflug scheint gerade ein bisschen unterbrochen zu sein, sagen wir es mal so.
Ich würde auch Arsenal loben. Also auch hier, ich habe es gesehen, das war deutlich. Das war einfach ein Qualitätsunterschied. Nottingham konnte Arsenal wenig entgegensetzen. Das war sehr cool, sehr souverän. Bukayo Saka geht voran, wie er dieses erste Tor macht, wie clever und stark er den Abschluss nimmt, mit seiner klassischen Bewegung nach innen ziehend. Das sieht einfach jetzt sehr stabil aus und war am Ende, wie gesagt, chancenlos für Nottingham das Spiel.
Vielleicht startet Arsenal ja nochmal die Aufholjagd und greift nochmal oben Liverpool und City an. Wir sind auf jeden Fall hier, um es zu sehen. Brighton schlägt Bournemouth im Südküstenduell mit 2-1. Fabian Hürzeler mit dem nächsten Erfolg. Aston Villa stoppt den Negativtrend und trennt sich von Crystal Palace und Oliver Glasner am Ende mit 2-1. Ein Duell, was wir, glaube ich, beide auch gesehen haben. Frustrierend für mich. Villa wieder mal mit so einem gemischten Auftritt. Auf das Spiel gegen Chelsea habe ich überhaupt keine Lust. Es ist Wochenende und jetzt wartet auch noch Juve in der Champions League. Auf jeden Fall ein großer Abend wieder mal für alle Villa-Fans. Aber jetzt gerade gegen Juve fühle ich es auch nicht so unbedingt. Tottenham, wie gesagt, schlägt Man City mit 4-0. Liverpool schlägt Southampton mit 3-2. Ipswich und Man United trennen sich mit 1-1. Und am Montagabend, wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf, wartet dann noch Newcastle gegen West Ham. Dein Spieler des Spieltags, da gab es ja einige zur Auswahl.
Ja, das fällt mir gar nicht schwer. Es ist das Spiel, was wir hier am ausführlichsten besprochen haben, das zwischen City und Tottenham. Und ich glaube, die logische Antwort ist Kulusevski oder Maddison. Und ich muss einfach mit dem Doppeltorschützen gehen. Ich möchte Maddison nochmal hervorheben, dass er mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Abschlussstärke und auch mit seinem Charakter, glaube ich, dem Team richtig gut tut. Und er in Topform ist ein Spieler, für den mache ich den Fernseher an. Und das zu sagen, nachdem du gegen City, gegen diese Star-Auswahl gespielt hast, sagt, glaube ich, viel über seine Leistung und seine Rolle in der Mannschaft. Deswegen Maddison auf jeden Fall mein Spieler dieses Spieltags.
Ja, ich nehme Kulusevski. Also ich denke, die beiden haben das echt verdient. Was Kulusevski da auch mit Guardiol gemacht hat, Wahnsinn. Also in ganz vielen Aktionen wusste Guardiol gar nicht mehr, welcher Tag jetzt gerade ist. Und Kulusevski hat das drauf, das wissen wir, ruft es aber nicht immer ab. Und das war jetzt echt ein grandioser Auftritt, der ihnen am Ende auch das 4-0 beschert hat. Wir wollen uns kurz vor dem Ende auch nochmal bedanken bei einer Gönnerin von uns, und zwar Tamara, die uns nach unserer vorletzten Folge bedacht hat. Über PayPal hat sie uns Unterstützung zukommen lassen und ist anscheinend ein Man United-Fan. Und wir hoffen natürlich jetzt auch für dich, dass es wieder bergauf geht unter Ruben Amorim, und bedanken uns sehr für deine finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr genauso machen, indem ihr dem Link in der aktuellen Folgenbeschreibung folgt oder auch in die Podcast-Beschreibung schaut. Da könnt ihr uns auch eine Frage stellen und wir beantworten die dann für euch hier im Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem ganz großen Ding nach Liverpool gegen City. Und bis dahin macht alles, was uns hilft. Das heißt, eine gute Bewertung geben, uns teilen mit euren Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen. Sprecht über uns, empfiehlt uns und bleibt uns treu.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.